Heute steigen wir ein in die neue Predigtserie, aber echt jetzt. Ist immer ein bisschen herausfordernd, in eine neue Serie reinzusteigen, weil sie ist meistens dann noch nicht so tief. Man klärt so den Kontext, will ein bisschen hineinführen, welche Gedanken eigentlich dahinter stecken. Aber mein Ziel ist trotzdem immer auch, etwas in die Tiefe hineinzuführen, also das zusammenzubringen. Mal schauen, ob mir es heute Morgen gelingt. In unserer Serie möchte ich mit euch anschauen, wie wir als Nachfolger von Jesus Christus echt durch dieses Leben gehen können. Und dadurch andere Menschen mit Jesus in Berührung bringen können. Das ist der Grundgedanke von dieser Serie. Denn wir wissen, und das ist unsere Grundmotivation, wir sind durch und durch geliebt. Und das ist unser Motor, etwas zu tun, was wir ohne diesen Jesus Christus nicht tun können. Und ich bin davon überzeugt, dass wir uns dazu nicht verstellen müssen, um das zu tun. Wir müssen nicht irgendeine Maske aufsetzen, sondern müssen das sein, was wir sind. Gott gebraucht uns so, wie wir sind und so, wie wer wir sind. In unserer Serie geht es um ein authentisches Leben. Aber ihr dürft mich nicht falsch verstehen, mir geht es nicht darum, dass wir hauptsächlich authentisch sind. Denn wir können ganz schön viel Mist bauen in dieser Welt und sagen, ja, so bin ich halt, ich bin authentisch. Wir können Schuld begehen, wir können Menschen verletzen und sagen, das bin ich, ihr seht halt, wie ich bin, ich gebe mich halt so, wie ich bin, ich bin doch authentisch, darum geht es mir nicht. Sondern authentisches oder echtes Christsein hat einen Fokus. Es geht nicht darum, Hauptsache authentisch. Es ist aber gemeint, dass wir schauen, was es bedeutet, in der Nachfolge von Jesus Christus authentisch zu sein. Es geht darum, dass wir von Jesus Christus so durchdrungen sind, dass es automatisch Jesus in die Welt strahlt. Um so ein Leben leben zu können, brauchen wir etwas, das uns letztendlich antreibt. Wenn ich mein Leben anschaue, weiß ich genau, dass es bei mir kein Pflichtgefühl gewesen ist, dass ich Pastor geworden bin. Im Gegenteil, wenn ich entscheiden gekonnt hätte, dann hätte ich andere Sachen gemacht. Es war kein Pflichtgefühl, es war etwas, was mich überwältigt hat. Etwas überwältigt hat, das mich dahin getrieben hat. Es war auch nicht in erster Linie das Wissen um des Missionsauftrages, warum ich Pastor geworden bin. Könnte man ja auch meinen, oh, ich habe das gelesen, jetzt muss ich ja. Oftmals wird es ja so gepredigt, gell? Wir haben den Missionsauftrag, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur, jetzt go for it. Kriegt den Hintern hoch und macht was. Das war nicht meine Motivation, auch wenn das auch ein wichtiger Aspekt ist. Und ich glaube, viele Christen denken so, dass Evangelisation eben dazu gehört, wenn man Christ ist. Deswegen macht man zwischendurch mal eben was Evangelistisches und lässt sich davon überzeugen, missionarisch aktiv zu sein. Aber das ist der völlig falsche Ansatz, um Menschen für ein Leben in der Fülle zu begeistern, die Gott uns anbietet. Das, was uns zu einem echten und authentischen Leben als Nachfolger Jesu Christi macht, bringt uns unser erstes Thema letztendlich auf den Punkt. Und ich hoffe, wenn ich nachher fertig bin, haben wir verstanden, um was es geht, was unser Motor sein kann. Und zwar, wir haben es schon ein paar Mal gehört, das erste Thema von dieser Serie ist, es ist die Dankbarkeit oder dankbar sein. Es ist Dankbarkeit. Wir haben in dem Video von der Dankbar schon gehört, was in einem dankbaren Menschen sich verändert. Und ich möchte dich am Anfang von der Predigt fragen, für was bist du denn in deinem Leben dankbar? Überleg ganz kurz mal, für was bist du ganz persönlich, gerade aktuell vielleicht, dankbar. Habt ihr was? Seid ihr dankbare Menschen? Im Video haben die Gründer es mit so einem chemischen Prozess erklärt, wie die Dankbarkeit unser Verhalten verändert. Ja? Für mich ist das ein, wenn ich so überlege, was in uns passiert, wenn Dankbarkeit in uns hineinkommt, etwas, was der Schöpfer, Gott nämlich, in uns hineingelegt hat, dass es passiert. Und diese Dankbarkeit wird hier schon von einem Kaffee und was zwischen die Zähnen ausgelöst. Ja? Ich bekomme was und muss nichts dafür sagen. Wow, bin ich dankbar. Ja? Deswegen bin ich auch sehr dankbar. Das ist so ein kleiner Moment, wo Dankbarkeit ausgelöst wird. Und dieser kleine Moment hat so gravierende Auswirkungen in dieser Situation. Aber das, warum ich zum Beispiel tue, was ich tue, als Pastor oder Gemeindegründer oder was auch immer, kommt aus einer viel tieferen Dankbarkeit heraus. Eine Dankbarkeit dafür, was Gott für mich als kleiner Mensch, als kleiner Olli getan hat. Diese Dankbarkeit hat die Kraft, das ganze Leben auf den Kopf zu stellen, eigene Pläne über Bord zu werfen und andere Wege zu gehen. Ob das der Job ist, ob das der Wohnort ist, ob das die Karriere ist, ob das Freundschaften sind und so weiter. Nur um diesem Jesus nachzufolgen, weil man plötzlich gemerkt hat, was hat dieser Jesus für mich getan? Was für eine Dankbarkeit ist da in mir, die immer größer wird, diesem Jesus gegenüber. Das gibt mir die Kraft, Dinge loszulassen, weil ich weiß, wem ich gehöre. Aber um in dieser Weise dankbar sein zu können, müssen wir erst verstehen, was Gott für uns getan hat. Wir reden viel dafür, ja, und ich glaube, die meisten hier im Raum haben es kognitiv verstanden, was Jesus getan hat. Wir feiern an Karfreitag, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist. An Ostern ist er wieder auferstanden, hat alle Schuld ans Kreuz genagelt. Nichts trennt mehr von Gott. Kognitiv ist es irgendwie klar, so von, auch aus der Tradition heraus, ehemaliges christliches Abendland und so weiter. Irgendwie wissen wir das meistens. Nicht alle, aber meistens. Ich denke, die meisten, die herkommen. Wenn nicht, darfst du gerne nochmal auf mich zukommen. Ich erkläre das gerne nochmal. Du kannst auch gerne die Bibelstellen nachlesen. Dafür sind wir auch da. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht, wenn wir das rational verstanden haben. Sondern mit unserem ganzen Sein soll diese Tat, die Jesus am Kreuz getan hat, uns durchdringen. Wir müssen verstehen, lernen, Gesundheit. Es muss unser ganzes Sein durchdringen mit unseren Emotionen, unserer Gefühlswelt, mit unserem Wissen, unserem Erleben, unserem ganzen Sein. Denn ein Leben, das in diesem Sinne echt und authentisch gelebt wird, passiert einfach, weil wir zutiefst begriffen haben, wie sehr wir von Gott geliebt sind. Wie sehr wir angenommen sind. Wie hoch der Wert ist, den Gott uns schon von Anbeginn der Zeit zugesprochen hat. Denn erst wenn wir begriffen haben, wer wir sind, erst dann können wir auch echt das leben, wozu wir bestimmt sind. Dann können wir es dankbar Gott gegenüber leben. Und nicht nur in dem einen Moment, sondern immer und immer wieder, weil wir sind an der Quelle dieser Dankbarkeit. Wir sind an dieser Quelle dieser Liebestat Gottes. Weil wir es verstanden haben und nicht nur hier, sondern ganz. Das ist übrigens unser Problem als griechisch geprägte Kultur, dass wir alles separieren. Manchmal sagen wir, ja, verstandesmäßig habe ich es schon verstanden, aber der Glaube ist noch nicht vom Kopf ins Herz gerutscht. So denkt ein Hebräer gar nicht. Vom hebräischen Denken her, entweder der Glaube durchdringt alles oder er durchdringt nichts. Ja? Also wenn der Mensch erreicht wurde vom Evangelium, dann wirkt sich das auf alles aus. auch meine Gedanken, meine Gefühle, meine Taten, was ich tue und was ich nicht tue. Ich liebe das hebräische Denken, würde ich mir wünschen, dass wir es wieder leben würden, aber da müssen wir die ganze Gesellschaft verändern. Aber das funktioniert ja nicht einfach so. So, ab sofort denken wieder hebräisch. Aber leider sind wir in dem Griechischen und müssen das verstehen, dass es nicht darum geht, dass der Glaube vom Kopf ins Herz rutscht, sondern dass der Glaube unser Herz durchdringt und sich auf alles auswirkt. So, dankbar. Wie gehst du mit dir selbst um, wenn du dankbar bist? Was passiert mit dir, wenn du dauerhaft dankbar wärst? Ich weiß nicht, schafft es jemand, alle Zeit dankbar zu sein? Ich meine, ich spreche euch immer den Segen zu, gell? Jeden Sonntag. Seid dankbar in allen Dingen. Man wäre schon schön, wenn wir es schaffen würden, gell? Aber was, theoretisch, was würde passieren, wenn wir dauerhaft dankbar wären? Wie würdest du, ich habe schon gefragt, wie würdest du dann mit dir selbst umgehen, wenn du dankbar wärst? Wie würdest du mit anderen Menschen umgehen, wenn du dauerhaft dankbar wärst? Ich glaube, es wird sich einiges verändern. Es wird eine immense Lebensfreude in unserem Leben drinstecken. Wir würden aufhören zu meckern. Wir würden uns auch über das freuen, was man im Leben hat und bekommt und nicht auf das schauen, was man noch nicht hat. Es macht das Leben leichter, dankbar zu sein. Man freut sich auch, wenn den anderen Menschen was Gutes passiert. Nicht nur mir selbst, weil ich bin ja schon dankbar. Und freue mich mit anderen, denen auch was Gutes passiert. Und Dankbarkeit ist immens ansteckend. Du bringst andere Menschen auch dazu, dankbar zu werden. Weil wir automatisch immer auch Vorbilder sind, wie wir mit Dingen umgehen. Lästern und Undankbarkeit hat einfach keinen Raum mehr. Es hat keinen Platz mehr, da ist viel zu viel Dankbarkeit da. Idealerweise. Welche Auswirkungen hat denn Dankbarkeit auf unseren Missionsauftrag? Das ist die nächste Frage. Habe schon gesagt, es ist ja nicht falsch, den Missionsauftrag zu kennen. Aber wenn wir dankbar sind, welche Auswirkungen hat das auf unsere Evangelisation und unsere Mission? Manche zucken da vielleicht zusammen, oh, jetzt geht es schon wieder los, jetzt müssen wir wieder raus, Flyer verteilen. Und trotzdem möchte ich euch natürlich den Text nicht vorenthalten, in Matthäus 28, 19 und 20, weil das einer unserer Fokusse ist als Christen, als Nachfolger in dieser Welt. Aber ich hoffe, dass wir am Ende mit einem anderen Fokus und mit einer anderen Motivation rausgehen. Dort steht, darum geht hin und lehrt alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sehr gut bekannt, aber nicht immer sonderlich beliebt. Solange es die Pastoren machen oder die Missionare, ist alles okay. Aber wenn man sich selbst da rein denkt, was bedeutet es denn für mich? Ein Text, der in uns oft einen Druck auslöst, weil wir wissen, das sollten wir eigentlich machen. Und wenn das Maß vom schlechten Gewissen ein gewisses Maß erreicht hat, dann lässt man sich vielleicht dazu hinreißen, so einen Evangelisationsansatz mitzumachen, damit man die Schuldigkeit getan hat. Und dann wartet man, bis der Pegel wieder hoch genug ist. Ich überspitze, es gibt Leute, die lieben das, die sind viel unterwegs, aber kennt ihr das Gefühl? Könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen? Wenn wir an den Anfang unserer Serie das Wort dankbar stellen, ändert das unseren kompletten Blick auf diese Stelle. Ich möchte euch einen Rahmen zeigen, der eben nicht ein schlechtes Gewissen auslöst, wenn wir diesen Text lesen, sondern im Gegenteil, dass wir denken, ja, ich weiß und ich tue es aus Dankbarkeit. Denn du als Mann oder du als Frau, der du oder der der du heute bist, kannst einfach andere Menschen mit dem lebendigen Gott in Berührung bringen. Einfach nur, weil du das bist, was du bist. Und das in deinem ganzen Leben, im ganz normalen Alltag. Und dazu stellt dir die Frage, hast du eine Vision für dein Leben? Ich meine damit nicht die allbewährten Ziele, wie Familie, Auto, Haus, Rentenversicherung. Sondern hast du eine Vision für dein Leben? Und zwar diese eine Vision, dass du überall, wo du hingehst, ein Stück Jesus mitbringst. Die Person, die du jetzt bist, gibt anderen Menschen eine Chance, der Liebe Gottes zu begegnen. Ich wünsche mir, dass ihr am Ende hier rausgeht und wie ganz selbstverständlich das leben könnt, weil es kein Druck ist, sondern aus Dankbarkeit Gott gegenüber zu einer Vision für euer Leben geworden ist. Dass es ein Umdenken in euch auslöst, wenn du so denkst. Wenn du nicht so denkst, herzlichen Glückwunsch, dann hilf deinem Nachbarn. Hilf deinem Nachbarn, zu dem Punkt zu kommen. Heute ist nur ein kleiner Einstieg in die Serie, dazu einen klaren Blick der Dankbarkeit. Der größte Missionar aller Zeiten kann uns dabei helfen, diesen Blick zu verändern. Und das war Paulus im Neuen Testament. Er hatte ja viele Briefe an verschiedene Gemeinden geschrieben, die er mitgegründet hat oder die er selbst alleine gegründet hat mit seinen Kollegen. Aber nur an einer Stelle kommt Paulus an den Punkt, dass er um die Christen so stark kämpft, dass er buchstäblich vor Gott auf die Knie geht. Mitten im Brief an die Epheser fängt Paulus an zu beten und fällt vor Gott auf die Knie. Und dort heißt es, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Was schaut er denn an? Er schaut dankbar das an, was Jesus Christus für ihn getan hat. Und er sagt, er schreibt weiter, er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Krass, oder? Hey, wie ich das gelesen habe, ich bin fast umgefallen. Das drückt einem auf die Knie. Wie fast automatisch. Was ist seine Motivation, das zu tun, diesen Brief an die Epheser zu schreiben, die anderen Briefe an die Gemeinden zu schreiben, um den Gemeinden zu helfen? Es ist diese Liebe, die in allem drin steckt. Letztendlich, wenn ich das lese, kann ich auch nicht anders wie vor Gott auf die Knie gehen. Wenn das hier stimmt, Und das hier, wie Paulus es schreibt, zu unserer Lebensvision wird. Wenn du weißt, wie sehr du geliebt bist und das auch noch dein festes Fundament ist, worauf du stehen kannst und wie groß ist dann deine Dankbarkeit, wenn wir verstanden haben, in wem wir sind. Und was passiert, wenn das hier echt authentisch verwurzelt in unserem Leben unseren Alltag bestimmt? Mein Gebet ist, und ich möchte auch diese Woche explizit immer wieder darum beten, dass ihr in dieser unbegreiflichen Liebe verwurzelt und gegründet seid. Und natürlich ich, der euch versucht, das auch ihm zurecht richtig weiterzugeben. Ohne das kann ich das nicht. Ohne das bin ich verloren. Ohne das kann ich meinen Job hinschmeißen. Nur das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen Christen diese Liebe von Jesus Christus in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Dass wir immer mehr mit der Fülle von dieser Liebe, die er uns gegeben hat, erfüllt werden. Diese Dankbarkeit, um die es geht, die aus dieser Liebe heraus entspringt, ist letztendlich unaufhaltsam. Die kann niemand mehr stoppen. Das ist ein Feuer, das keiner mehr auslöschen kann. Eine Leidenschaft, die niemand mehr dämpfen kann. Wie ich mich mit meinen Gemeindegründern zusammen immer wieder mal getroffen habe, haben wir uns einen Text nochmal angeschaut von einem Theologen. Der hat es ein bisschen auseinandergenommen und das Hauptthema war, mit dem wir uns da beschäftigt haben, Erweckung. Wir beten um Erweckung. Und wir haben uns angeschaut, was ist denn Erweckung und wo und wer und was muss passieren, damit Erweckung passiert. Und einer der Punkte, die mir so reingefahren ist, die ich nie wieder vergessen habe seitdem, die ich immer wieder zitiere, ist: Erweckung beginnt bei mir. Die Erweckung beginnt in mir als Nachfolger Jesu. Wenn ich nicht erweckt bin, dann brauche ich nicht um Erweckung in dieser Stadt zu beten. Erweckung beginnt in mir. Wenn da der Heilige Geist das Feuer ansteckt, dann kann viel passieren. Wenn wir Gott diesen Raum geben, der ihm zusteht, weil wir verstanden haben, was er für uns ist in seiner Ganzheit, dann beginnt Erweckung. Wir müssen nicht warten, bis die Stadt endlich mal begreift, dass sie Jesus braucht. Wir brauchen die Dankbarkeit, weil wir verstanden haben, wer Jesus für uns ist, in seiner Breite, Tiefe, Höhe und, was habe ich gesagt, Länge. Falsch vergessen. Ich glaube, sie ist dann unaufhaltsam, wenn das passiert. Das, was Paulus für die damaligen Menschen und auch für uns heute auf dem Herzen brennt, ist nicht, dass wir die perfekte Strategie haben, um die Gesellschaft zu verändern. Das kann helfen, aber das ist nicht notwendig in erster Linie. Sondern er bittet um eine frische Offenbarung an die Epheser von seiner Liebe, die Gott zu uns hat. Das ist Paulus tiefstes Anliegen. Da fängt alles an. Nicht bei uns. Nicht da, wo wir unser Hinterteil hochbekommen sollen, um etwas zu starten, bei frommem Eifer, beim schlechten Gewissen, auch nicht bei der Begeisterung über die Vision von Gott. Auch nicht bei unserer Begeisterung für die Vision von Gott, sondern bei Gott selbst. Es fängt alles bei Gott an. Es fängt alles bei seiner Liebe zu uns an. Und zwar die Liebe zu dir ganz persönlich. Nicht zu dem anderen, der neben dir sitzt, sondern bei dir ganz persönlich. Der größte Druck und das schlechteste Gewissen, das man dir machen kann, wird dich niemals dorthin bringen, wo dich diese frische Begegnung mit dem Gott hinbringt, der dich über alles liebt. Kein schlechtes Gewissen kann dich dahin bringen, wo dich die Liebe Gottes hinbringen kann. Deswegen vergiss es, dir irgendeinen Druck zu machen. jedes schlechte Gewissen, das dir je gemacht wurde, vielleicht von anderen Christen oder wenn es von mir ist, dann tut mir es auch leid, vergiss es, wirf es über Bord. Das ist nicht unsere Motivation. Es fängt alles bei ihm an. Dieser Gott, der dich über alles liebt. Und Paulus bittet, dass Gott uns die Dimension seiner Liebe zeigt. Ich habe schon gesagt, immer wieder, in der Breite, in der Länge, in der Höhe, in der Tiefe. Denn seine Liebe ist wie ein Ozean. Er ist unglaublich groß. Er ist letztendlich unendlich. Und hier bittet Paulus eigentlich, wenn wir genau gelesen haben, um ein Wunder, dass ein Wunder passiert. Er bittet darum, dass sie die Liebe von Gott verstehen, die allen Verstand übersteigt. Paulus bittet hier um ein Wunder. Er möchte, dass wir erfüllt und verwurzelt in dieser Liebe sind, die eigentlich gar nicht greifbar ist, weil sie so unendlich groß ist. Und die Epheser sind ja schon länger mit Jesus unterwegs. Und Paulus betet um eine Erfrischung dieser Liebe Gottes. Die waren mal erfrischt, jetzt sind sie gerade ein bisschen so dahin plätschernd und jetzt Paulus haut wieder rein und sagt, nein, verwurzelt euch in der Liebe Gottes. Und das wünsche ich uns allen heute Morgen, dass wir das auch wieder neu erleben, dass wir erfrischt werden. Wir brauchen das kindliche Bewusstsein, dass wir etwas Besonderes in Gottes Augen sind. Es übersteigt unseren Verstand, ja, unser Leben reicht nicht dazu, um diese Liebe Gottes zu uns zu begreifen, aber es lohnt sich immer, sich mit seinen Wurzeln da rein zu verwurzeln. Und wenn wir noch einmal zurückschauen zu Matthäus 28, muss ich feststellen, also dem Missionsbefehl, dass Jesus seinen Jüngern eigentlich keinen Missionsbefehl gegeben hat. Wenn man es ganz genau sieht. Er steht nicht als Lehrer vor seinen Schülern und gibt ihnen Hausaufgaben auf. Ihr müsst euch vorstellen, was gerade davor alles passiert ist. Sie erleben Jesus hier kurz nach seiner Auferstehung von den Toten. Jesus war abgeschrieben. Der war am Kreuz gehangen, er ist verreckt. Und plötzlich haben sie Jesus wieder. Denkt ihr wirklich, dass es ein rationales, so, liebe Schüler, jetzt gehe ich. Ihr bleibt hier und jetzt habt ihr gefälligst, irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Denkt ihr wirklich, das war die Situation, in der Jesus und die Jünger waren auf diesem Hügel? Nein. Jesus war jemand, der kurz zuvor sein Leben für sie hingegeben hat, der alles bezahlt hat, der den ultimativen Beweis seiner Liebe erbracht hat, der sein Leben für seine Freunde gegeben hat. Und er schickt sie in die Welt hinaus als die Geliebten Gottes. Der eigentliche Missionsbefehl ist eigentlich ein Freund, der seine Freunde, und zwar seine Jünger, in die Welt hinausschickt, in der festen Überzeugung, dass sie überall, wo sie hingehen, sie die Menschenliebe, die Gott zu ihnen hat, sichtbar machen, weil seine Liebe in ihnen lebt. Weil sie selbst erfüllt sind von seiner Liebe und bringt die Liebe zu seinen anderen geliebten Menschen. Es ist eine zutiefst emotionale Situation, die wir hier beobachten in dem Text. Der geliebte Jesus sendet seine Freunde in die Welt, um noch viele andere Menschen zu Gott nach Hause zu lieben. Und jetzt geht es um die Frage, wie wir Menschen mit Gottes Liebe in Berührung bringen, wie wir Menschen mit Gottes Liebe in Berührung bringen können, weil wir wissen, wie sehr wir geliebt sind. Und nicht nur kognitiv, sondern ganzheitlich. Das sind so die Gedanken, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte als Start. Was kann uns dankbar machen? Dankbar macht uns das, wenn wir wissen, wer wir sind und wie sehr wir geliebt sind. Und wie sehr wir in dieser Liebe eigentlich wie im Ozean baden dürfen, Tag für Tag. Vor 4 Tagen habe ich mich mit Nathan getroffen. Ich habe ihn zu Hause besucht. Wer kennt Nathan? Silent Disco, New Heart Festival, hier in Freiburg, immer im Seepark unterwegs oder im Stadtgarten und so weiter. Er hat ihm einen Banner über seinem Wagen mit der Aufschrift Nächstenliebe. Also wenn er den Wagen seht, geht mal hin, sagt ihm Hallo. Es lohnt sich, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Wir haben es getroffen, um unsere Relationship zu vertiefen, unsere Beziehung zu vertiefen, weil es ihm wichtig ist, mit den Menschen zu connecten, die ähnliche Herzfrequenz haben für die Stadt Freiburg. Und ganz ehrlich, ich habe ihn ja öfters schon getroffen, aber es war ein besonderer Moment in dieser Situation. Ich kenne wenige Menschen, die so sehr durchdrungen sind von dieser Liebe von und auch zu Jesus. Wer seine Geschichte kennt, dem fallen alle Augen aus. Wir haben zum Glück nur zwei. Aber er nennt sich selbst, er war selbst extrem Hippie, hat alles Mögliche versucht im Leben, ob das Yoga war, ob das New Age war, ob das irgendwelche esoterischen Sachen waren. Er hat so gesucht nach dem Sinn in diesem Leben. Und dann hat er Jesus gefunden. Und diese Geschichte, die er erzählt hat, ich habe bloß einen kurzen Ausschnitt, hat mich zutiefst berührt. Er lebt in dieser Dankbarkeit, dass Gott ihm in Jesus Christus begegnet ist. Und er möchte diese Liebe an unsere geliebte Stadt weitergeben. Das spürt man ihm ab, das strahlt er schon aus, ohne dass er ein Wort gesagt hat. Und das durch und durch echt. Ich kenne wenige Menschen, die einfach so geblieben sind vom Äußeren her, aber gesagt haben, jetzt ist es nicht mehr das ganze New Age-Zeug, sondern jetzt ist es Jesus. Er hat zu mir gesagt, als er Jesus begegnet ist, dachte er, dass er jetzt das nicht mehr weitermachen kann, wie er bisher gemacht hat. Also wer er ist, was ihn ausgemacht hat. Er hat sogar überlegt, sich die langen Haare abzuschneiden, endlich mal gescheite Klamotten, hat er so gesagt, anzuziehen, so weißt, schön normal Standard und dann ganz brav auf die Bibelschule zu gehen. Der klassische Weg, wenn man sich bekehrt, gell? Aber Jesus hat ihm klar gemacht, dass er echt bleiben soll. Verändert durch Jesus, aber echt als Person, als der Mensch, auch wenn er hippie-mäßig aussieht, dann sagt er auch, ich bin Hippie geblieben und jetzt erreiche ich die Hippies. Ich habe schon gesagt, er hat alles Mögliche ausprobiert, von New Age, Yoga, Hippie-Szene und andere Versuche, Szenen zu finden. Und dann hat er aufgehört und hat angefangen, Jesus nachzufolgen und das in der Kultur, in der er zu Hause ist. Jetzt wirkt er dort hinein, bis heute. Und er musste sich nicht verstellen, sondern er bringt Jesus und die Liebe Jesus jetzt dorthin. Er hat in Jesus Christus gefunden, was er sein Leben lang gesucht hat und bringt Jesus dorthin, wo er zu Hause ist, was er kennt. Und das aus einer Dankbarkeit und Liebe heraus, das mich zutiefst fasziniert. Das war meine schönste Begegnung in dieser Woche, einfach mit ihm und noch eine Freundin Laura im Gespräch zu sein und zu sehen, wie echt diese Liebe ist, wenn sie durchstrahlt, wenn sie keine Korken mehr hat. Und ich kann da noch ganz, ganz schön viel lernen. Bei mir sind viele Korken an vielen verschiedenen Stellen. Ich möchte, dass sie raus sind, dass es aus allen Poren in die Welt hinausstrahlt. Ich bin ein geliebter Mensch und du auch. Lebe dankbar, aber echt jetzt. Ich lege euch diesen Text ans Herz. Nehmt mal diese Woche, ihr habt 7 Tage Zeit und lest ihn jeden Morgen für euch durch und lasst ihn auf euch wirken. Lasst ihn auf euch wirken und fragt Jesus, hey, was willst du mir mit diesem Text heute sagen, mit auf diesem Weg gehen? Welcher Korken soll heute rausspringen? Und wenn du willst, und du etwas mit Gott erlebst, komm auf mich zu. Wir schaffen Raum hier auf der Bühne und erzähl, was du mit dieser Freiheit in Jesus erlebt hast. Amen.